Willkommen zur ersten Sendung hier bei uns im Beta-Radio. Und die erste Sendung, die hat einen richtig guten Titel, der ganz einfach gewählt ist. 30 Jahre Beta. Wir feiern nämlich dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Und das Ganze wird heute ein bisschen begleitet. Zum einen von mir. Ich bin Sven Thiele und ich habe keinen geringeren an meiner Seite, zumindest hier in meinem Bildschirm und auf meiner Braillezeile, als wie den Geschäftsführer der Beta. Das ist der Sascha Gibson. Hallo Sascha, grüß dich. Kannst du mich hören?
Hallo Sven. Ja, sehr gut. Alles prima. Das Internet lässt es zu.
Ja, das stimmt. Das Internet ist kein Neuland mehr und wir können eigentlich jetzt auch online miteinander arbeiten. Das ist sehr schön. 30 Jahre.
Man glaubt es nicht. 20 Jahre später und schon ist das Internet überall.
Das ist der Wahnsinn. 30 Jahre Beta. Was geht dir so durch den Kopf, wenn du das hörst?
Boah. Also viel, viel. Zum einen natürlich, wo sind diese 30 Jahre hin? Also das fühlt sich wesentlich kürzer an. Das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Wenn man dann aber mal so ein bisschen innehält, was in der heutigen Zeit ja schwerfällt, und mal so reflektiert, was alles passiert ist in den Jahren, Jahrzehnten, dann ist da schon echt viel Veränderung, Revolution, Evolution, Hoch und Tiefs, Gewinne, Verluste, Enttäuschungen, Jubelschreie, da war alles dabei. Ja? Und ich würde sagen, es ist insgesamt ein gutes Zwischenresümee zu finden. Wir wollen ja nicht aufhören. Und im Detail gibt es sicherlich einige Dinge, die man im Nachhinein vielleicht anders machen würde, anders entscheiden würde, früher bestimmte Risiken eingehen würde. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass sich das System Beta und auch die Orientierung auf bestimmte Bereiche, kommen wir sicherlich noch dazu, gut bewährt hat. Und wir uns in dem Bereich, glaube ich, auch von anderen Marktteilnehmern gut abheben konnten und es geschafft haben, uns da so eine Art Marke und ja Individualismus, Alleinstellungsmerkmal aufzubauen und zu behaupten.
Klingt irgendwie wie eine Familie, irgendwie, wenn du das so erzählst,
also,
und Tiefen.
Tatsächlich haben wir, also wenn ich von wir spreche, meine ich sozusagen den Personalstamm der Firma Beta, Mitarbeiter dabei, die auch schon fast 30 Jahre dabei sind.
Das ist ein gutes Stichwort, weil 1995, da ging das Ganze los. Das war für dich ja irgendwie ein Jahr der Entscheidung, würde ich mal sagen. Machen wir oder machen wir nicht? Erzähl doch mal, wie es dazu kam. Also wie du mit dem Bernd Hasler und dem Falco zusammen die Idee hattest, wir müssen da irgendwas machen. Wir müssen irgendwie den Hilfsmittelmarkt revolutionieren. Wir haben keinen Bock mehr, abhängig zu sein oder so. Also so hat es sich zumindest angefühlt.
In der Tat bin ich ja in diesen Zaubertopf Blindenhilfsmittel sehr früh in meiner beruflichen Karriere reingefallen. Ich habe den ersten Kontakt in diesem Bereich 1993 gehabt, also noch 2-3 Jahre vorher, und habe den Bernd Hasler, dessen Initialen übrigens ausschlaggebend für den Namen Beta waren, kennengelernt über eine gemeinsame Freundin in Berlin, die seinerzeit von Bernd Hasler, damals tätiger Mitarbeiter für die Firma Reinecke, ausgestattet worden ist. Und das war in der Zeit, wenn ich mich richtig entsinne, war das sogar noch alles ein bisschen schwierig mit Hochtechnologie und ehemaliger Osten. Also da gab es ja sowas wie Ausfuhrbestimmungen, die trotz Wiedervereinigung immer noch ein bisschen problematisch waren und so weiter. Also es war auf jeden Fall tierisch kompliziert, da so eine moderne Computeranlage nach Berlin zu bekommen. Und die Tante Petra kannte ich schon, also die gemeinsame Freundin, die kannte ich schon von Kindesbeinen an. Die hat mit meiner Mutter und meiner Tante zusammen studiert in Leipzig, Ökonomie und ja. Und dadurch war ich schon sehr früh mit dem Thema, es gibt Leute, die nicht gucken können, konfrontiert. Ja, und auf jeden Fall hat die damals diese Technik bekommen und durch Zufall war ich gerade in Berlin und habe gesagt, ach, das ist ja ganz interessant und Computertechnik hat mich schon immer interessiert, auch in der Schulzeit schon, soweit man eben Computertechnik in der DDR überhaupt Zugang dazu hatte, aber das löste sich ja gerade dieses Problem. Auf jeden Fall hat der Bernd Hasler da diese Technik aufgebaut. Ja, und wie es so ist, es ging nicht. Das war also so ein Zustand, der gerade in den Anfangsphasen, wir reden ja hier über textbasierte DOS-Betriebssysteme. Ne? Also Windows, das war noch weg, das gab es noch nicht. Und das war also, ich sag mal, wirklich etwas für Insider und Leute, die lange trainieren mussten, bis sie da einigermaßen mit so einem Word-Prozessor, WordStar oder Word für DOS zurechtkamen. Und ja, das Teil ging nicht. Und ich bin da mit meinem jugendlichen Leichtsinn, was war ich damals? 21 Jahre. So ein bisschen hemdsärmlich rangegangen, habe überall mal mit dem Finger und mit der Faust dagegen gehauen und auf so eine Steckkarte drauf gedrückt und wups, ging dieser Rechner an. Und da meinte der Bernd Hasler, oh, so jemand braucht man. Naja, und dann bin ich in diesem Bereich, dann war das eigentlich auch wieder erledigt erstmal. Ich war da schon tätig in einem Bereich, der hatte jetzt mit blind und sehbehindert gar nichts zu tun. Das war eher so, ich sag mal, wir haben das genannt als Sign-Making. Also das sind so Schriftenmaler, also die große Plakate machen und Autos bekleben und Häuserwände gestalten und solche Sachen. Da haben wir Technik für vertrieben, also Plotter-Systeme vor allem. Und diese Firma hat aber, sage ich mal, dann Richtung Ende der 90er, also war ich dann schon nicht mehr dabei, hat dann auch sich aufgelöst oder ist übernommen worden. Ich glaube, die ist übernommen worden. Ja, und auf jeden Fall war das alles ein bisschen schwierig. In dieser Neufindungsphase hat sich dann der Bernd Hasler gutes Jahr später eben dran erinnert, ach, da gab es doch den Typen, der da irgendwie nicht ganz ungeschickt mit Computern war. Und hat sich über Petra meine Telefonnummer geben lassen, hat mich dann auch mal besucht in meiner Heimatstadt Suhl. Und ja, und hat damals für die Firma Reinecker mich sozusagen akquiriert. Ich habe also den Reinecker Senior noch kennenlernen dürfen als aktiven Inhaber, Chef der Firma. Mittlerweile haben das ja seine Kinder übernommen. Und zu der damaligen Zeit gab es ja, ich sag mal, im Bereich dieser Bildschirmlesegeräte oder Low Vision, wie das Marktsegment heute heißt, da gab es ja im Prinzip Firma Baum, Firma Reinecker, Arbeitsplatzbereich, Firma Papenmeier und weiß gar nicht, Handytech gab es, glaube ich, noch nicht.
Die gab es da, glaube ich, noch nicht.
Auf jeden Fall, das waren so die Player, die es damals gab. Ja, Baum Senior und Reinecker Senior werden ja als diejenigen bezeichnet, die diesen Hilfsmittelbereich überhaupt erst in Deutschland aufgebaut haben. Die Firma Baum immer mit einem Blick über den Teich. Also die haben sich viel in den USA auch Anregungen geholt. Und die Firma Reinecker war immer sehr Deutschland und Europa verpflichtet und hat auch viel neu entwickelt. Und ja, also das war so die Ausgangssituation. Ich habe dann angefangen bei der Firma Reinecke. Und Es stellte sich allerdings schnell heraus, dass die Firma Reinecker das Thema blind so ein bisschen, ich will nicht sagen links liegen ließ, aber doch ein bisschen stiefmütterlich behandelte. Also das Thema war ganz klar Sehbehinderung. Und sobald jemand mit blind und Preil, das war irgendwie etwas, das fühlte sich da komisch an. Und es gab ein denkwürdiges Gespräch mit der Geschäftsführung damals, ich glaube Ende des Jahres 94, in dem diese Abteilung, der ich zugeordnet war, da war der Bernd Hasler, war der Chef, und es gab sozusagen in den verschiedenen Außenstellen von der Firma Reinecker gab es dann einzelne Mitarbeiter. Ich war Berlin zugewiesen worden in der Zwischenzeit. Gab es also ein Gespräch und da hieß es, also wir lassen diesen Bereich fallen. Nicht gleich, aber so tendenziell und mit Blick auf die nächsten 2-3 Jahre. Wir machen da keine Entwicklung, wir kaufen da jetzt auch keine Produkte groß ein. Das ist alles, das rechnet sich nicht, da verstehen wir nichts von, das lohnt sich nicht. Ja, und dann haben einige dieser Mitarbeiter der Abteilung irgendwie so ein bisschen dumm aus der Wäsche geguckt, weil da hingen ja im Prinzip auch Arbeitsplätze dran. Und der wesentliche Gedanke, der bei Bernd, also beim Bernd Hasler und mir vorkam, war, sagte, das ist ja totaler Quatsch, was die da machen. Ne? Also das ist ja eine Symbiose, diese beiden Bereiche, die kannst du nicht trennen voneinander. Das geht ineinander über. Die Kunden mit starker Sehbehinderung haben eine Tendenz Richtung einer zunehmenden Erblindung. Das Thema Braille ist etwas, was jetzt eben nicht nur die Geburtsblinden trifft, sondern auch Späterblindete, ja, etc. pp. Also diese ganzen Überschneidungen, die man so im Alltag kennt, die waren für uns irgendwie viel, viel stärker als das Argument, dass man da jetzt vielleicht irgendwelche Defizite im Geschäftsumfang hat. Und da entstand eigentlich bei einem Bier so die Idee, da müssen wir doch was selber machen.
Ja, aber das ist ja so ein typisches Schwarz-Weiß-Denken. Ne? Also wir lassen das eine fallen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber da sind wir wieder beim Thema Risiko. Du hast vorhin eingangs gesagt, okay, wir haben einige Risiken auf sich genommen. War das nicht im Nachgang betrachtet das größte Risiko, was man machen konnte bei den Big Player, Baumreiniger etc., dann auch so eine kleine Bude wie Beta zu etablieren, dass das irgendwie funktioniert? Also es hätte ja wirklich sein können, na, die machen euch platt. Also das reicht ja nur Mundpropaganda theoretisch.
Definitiv. Und ich bin da auch mit diesem jugendlichen Alter tatsächlich, ich würde sagen, so ein bisschen blauäugig auch in diese Risiken reingestolpert. Ich habe mir da vergleichsweise wenig Gedanken um, was könnte passieren, gemacht, weil ich war überzeugt davon, dass das, was bei Reinecker begonnen worden ist, nämlich dass man versucht hat, um das nur Produkt von A nach B liefern, auch eine umfassende Beratung und ein gemeinsames Herausfinden, was ist denn die beste Lösung für den konkreten Fall, dass das Zukunft hat. Also diese kundennahe individuelle Versorgung, das war etwas, was in der Logik der Firma Reinecker damals noch nicht so richtig eine Perspektive hatte, aber sowohl bei Bernd als auch bei mir einen ganz wichtigen täglichen, also das hat uns täglich berührt und das hat täglich, sage ich mal, war unser Arbeitsalltag. Und wir haben tatsächlich naiv, wie wir waren, geglaubt, dafür gibt es Bedarf.
Das klingt irgendwie so ein bisschen also wie visionäre Züge.
Jenseits von, wir haben das beste Produkt, ja, ist da auch noch Platz für, ich sag mal im weitesten Sinne, einer Dienstleistung.
Ja. Klingt irgendwie wie so ein Visionär, der in seiner Garage sitzt und einen Computer zusammengebaut hat und gesagt hat, ja, ob ich den jetzt verkaufe, weiß ich nicht, ich mach's einfach mal, scheißegal wie. Und dann hat er ganz viel Geld verdient.
Wo kann man das tatsächlich sehen? Und da war ganz viel Idealismus und ja, bei mir auch Blauäugigkeit dabei. Und man muss ganz klar sagen, als es dann daran ging, auch die notwendigen Kapitalsachen heranzubringen. Also so eine Firma muss man auch mit Geld gründen. Ja. Und man muss, sag ich mal, die ersten Monate überbrücken. Man muss vielleicht einen Kredit aufnehmen. Da muss für gehaftet werden, Sicherheiten hinterlegt werden und so weiter. Da ist ganz viel auf den Schultern von Bernd Hasler stehen geblieben, der im Alter, der war damals schon über 50, also Ende 40. Aber er hat sozusagen auch nochmal sein Haus als Sicherheit der Bank übergeben. Also er war auch von der Idee so überzeugt, dass er gesagt hat, okay, ich setze hier alles nochmal ein.
Er hätte es ja nicht machen müssen.
Das hätte er nicht machen müssen und das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir da voll dahinter standen. Ne? Und da hat man auch nicht gezählt, ob die, und das war in den ersten Jahren immer so, Arbeitszeiten, also Arbeitsschutzgesetze wurden jetzt bei uns nicht immer eingehalten im Sinne der Arbeitszeiten, aber wir haben natürlich rund um die Uhr gearbeitet, ja, und waren unterwegs und haben Kunden betreut und sind dahin gefahren, haben Vorführungen gemacht und so weiter. Man muss allerdings auch damals sagen, es gab ja einen enormen Nachholbedarf an Technik, ja, an Technikausstattung. Ja, in den 90er Jahren ist ja überhaupt erst diese Technologie hat Einzug gehalten in den Sehbehinderten- und Blindenmarkt und da kam auch jedes Jahr, sage ich mal, eine neue Innovation dazu. Also ob es im Bereich der Vergrößerung war, ob es im Bereich der Texterkennung war, ob es neue Scanner-Technologien waren, neue Sprachausgaben, Synthese, digitale Sprachen und so weiter. Also da war auch ganz viel Dynamik in diesem Markt drin. Und all das zusammen hat einfach so eine dynamische, innovative Gesamtsituation ergeben. Also wir waren da wirklich... Ja, wir waren da inspiriert und sind eigentlich vorangerannt und haben selten zurückgeguckt. Und war eine schöne Zeit.
Ihr habt es einfach mal gemacht.
Aber sie war auch sehr, sehr anstrengend.
Ihr habt es aber einfach mal gemacht und war der Meinung, okay, so nach dem Motto, scheiß drauf, jetzt schreiben wir eben rote Zahlen, aber wir haben Spaß dran. Und ich glaube, ich glaube ja, dass das heutzutage gar nicht mehr machbar ist in der Geschwindigkeit, wie die Zeit momentan funktioniert und wie schnell man eigentlich am Markt sein muss, weil man ist ja ganz schnell wieder weg. Und die Zeit hat man einfach, glaube ich, nicht mehr. Und das, da spielt, glaube ich, auch jede Menge Glück mit rein.
Ich gebe dir recht, es war ein, wie sagt man, ein Window of Opportunity, also ein Möglichkeitsfenster damals. Vor allem weil dieser gesamte Markt ja in Deutschland sehr stark reglementiert ist. Insbesondere, wenn wir uns angucken, wie Kostenträger agieren, also Krankenkassen, Rehabilitationsträger und so weiter, haben wir ja eine enorme, sage ich mal, Verrechtlichung dieses ganzen Bereichs, der dazu geführt hat, dass im Laufe der Jahre enorme Hürden aufgebaut worden sind, überhaupt an diesem Markt teilzunehmen. Ja, also wenn ich mir anschaue, wir haben hier mittlerweile von unseren Mitarbeitern zwei Leute, die ausschließlich mit bürokratischen Dingen, also Zulassungen, Präqualifizierung, ISO-Zertifizierung, Berichterstattung, Dokumentation mit Krankenkassen etc. pp., Gerätenachverfolgung, Medizinprodukte, Büchern führen und so weiter beschäftigt sind, das kann eigentlich ein junges Unternehmen, ich sag mal, überhaupt nicht mehr aus dem Boden stampfen. Ja. Ne? Ja. Wir hatten das Glück, dass das so sukzessive noch gewachsen ist. Und ich sag mal, es konnte damals noch passieren, dass man, ich sag mal, durch das persönliche Auftreten bei einem Sachbearbeiter bei der Krankenkasse und mal eine Stunde Agitation, warum das denn das wichtig ist und warum der Blindenhund vom letzten Monat jetzt doch kein Ersatz für das Vorlesegerät ist, weil der nicht lesen kann, beziehungsweise man ihn nicht versteht, dann hat das doch dazu geführt, dass der Sachbearbeiter seine ablehnende Haltung nochmal geändert hat, ist heute unvorstellbar.
Weil halt auch der ganze Apparat gewachsen ist. Ne?
Richtig, richtig. Also das ist dermaßen in Strukturen gepresst worden. Auf der einen Seite gut, weil Jeder weiß, was er kriegt, jeder weiß, was er nicht kriegt. Aber es ist auch verloren gegangen, dieses, wir gucken auf den Einzelfall, wir gucken, was ist wirklich notwendig, was wäre vielleicht jenseits der geraden Linie vielleicht noch hier links und rechts idealer, besser für den jeweiligen Einzelfall. Das ist verloren gegangen. Und wenn ich mir vorstelle, das Ganze jetzt nochmal machen zu wollen, das würde viel Sorgenfalten auf meine Stirn bringen und vermutlich würde die Entscheidung anders fallen. Im Sinne dieser neuen Voraussetzungen, muss man ganz klar sagen.
Es gibt ja dann auch so ein, ich sag mal, ein erstes Gerät, was ihr entwickelt habt. Wir kommen nochmal zurück auf das Thema Blind Bio 1. Und das war, ich bin ja auch lange Kunde bei der Beta, das war das Gerät, was mich angefixt hat, wo ich persönlich wusste, das ist von Beta, der Name Beo stand für was, der stand für robuste Computertechnik, das ging immer und das war auch euer Durchstartsignal mit diesem Ding. Und wie kam es dazu? Was war die Idee dahinter?
Also unser Anspruch war immer, möglichst zu vermeiden, dass Produkte generiert werden, die jetzt, sage ich mal, explizit für Blinde gebaut werden müssen. Also ich sag mal so, die typischen Hilfsmittel bis zur damaligen Zeit sahen auch alle immer aus wie Hilfsmittel. Ja? Ja. Graue Kästen, groß, klobig, unschön, irgendwie, ja, sie sahen halt wie Hilfsmittel aus. Gell? Man hat also sozusagen sofort erkannt, oh, hier ist jemand, der kann nicht gucken. Und unsere Idee war immer, möglichst mit Standardkomponenten, also PC-Komponenten beispielsweise, die ja immer günstiger wurden und immer vielfältiger auf den Markt kamen. Das war ja eine rasante Entwicklung. Mit Standardkomponenten und Software Systeme aufzubauen, die universell nutzbar sind. Und da hat uns die Zeit auch absolut recht gegeben. Das war der richtige Ansatz. Aber wir haben dort auch, sage ich mal, viel Gegenwind der Kostenträger bekommen, weil es ja lange diese unsägliche Unterscheidung, eigentlich heute immer noch diese unsägliche Unterscheidung zwischen offenen und geschlossenen Vorlesesystemen gibt.
Ja.
Also so nach dem Motto, ein Vorlesesystem ist geschlossen, wenn es nicht als über seine Vorlesefunktion hinaus nutzbar ist. Das hat zu solchen, da erinnert man sich gar nicht mehr dran, zu solchen abstrusen Situationen geführt. Ich glaube, die Firma Baum war das mal. Die haben dann an ihr Reading Edge, das war also ein Gerät mit so einer schrägen Scan-Platte, da konnte man also ganz gut Bücher. Es war also eine Zeit, wo man auch noch Bücher eingescannt hat, heute für viele unvorstellbar. Das ganze Thema digitale Kommunikation gab es ja noch nicht. Die haben dann dort ein Vorhängeschloss dran gemacht, weil dann ist es ja geschlossen. Ja, also man merkt, wie man Produkte für einen Kostenträgermarkt gebaut hat und nicht Wahnsinn. Mehr für die Kunden.
Wahnsinn.
Oder für die Versicherten. Und dagegen haben wir uns eigentlich sehr frühzeitig immer versucht zu wehren. Aber wir haben uns dort auch einige Male blutige Nasen geholt, insbesondere von Kostenträgern. Und auch die Häme von eingesessenen Firmen wie Baum, Reinecker und Pappenmeier, die natürlich genau diese Stoßrichtung auch verfolgt haben im Einklang mit Kostenträgern, weil sie dort eben ihr Geschäftsmodell seit Jahrzehnten schon gesehen haben. Und ja, also das BO1 ist tatsächlich aus der Idee entstanden, die ja bei Reinecker auch schon mit dem Leseass, dass man ein Standardcomputer, sage ich mal, mit der Softwarelösung, das war damals gerade der Punkt, an dem es das Open Book, eine der besten Texterkennungslösungen der letzten Jahrzehnte, für Blinde und Sehbehinderte, speziell angepasst mit Bibliotheksfunktion und allem Pipapo, gab es dann als Software. Vorher, heute auch unvorstellbar, als Hardwarelösung, als Steckkarte in einem PC. Um mal eine Größenordnung zu bringen, damals haben PCs für eine DIN A4-Seite locker mal 5 Minuten gebraucht, um den Text zu erkennen, weil die Prozessoren einfach so langsam waren in der Verarbeitungsgeschwindigkeit. So eine Steckkarte mit einem speziellen RISC-Prozessor, also die waren optimiert für Texterkennungsaufgaben, hat das Ganze dann eben nur 1 Minute gedauert. Ja, also dafür wurde extra Hardware gebaut, schweineteuer. Und das war gerade so der Weg weg von der teuren Hardware hin zu kostengünstigerer Software. Und da war für uns klar, wir machen so ein, für uns war es ein offenes System, für die Krankenkasse war es geschlossenes System, weil keine richtige Tastatur dran war. Standardmäßig konnte man natürlich anschließen, alles geschenkt. Aber das war unser System und dann haben wir lange überlegt, was gibt man dem für einen Namen. Ja. Und es war relativ schnell klar, wir wollen irgendwas bringen, was mit gut reden können oder sprechen können assoziiert wird. Und dann ist eben der Name Beo beim Blättern durchs Lexikon aufgeploppt. Tatsächlich, wir haben da in Lexikonausgaben, in Büchern geblättert und sind auf den Namen Beo als eine Papageiart, die besonders gut menschliche Laute nachahmen kann, gestoßen. Und so war der Name Beo1
geboren.
Erfunden.
Ja, schön. Ja. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Und wir alle hatten
das
ihn.
Das war tatsächlich die Geschichte. Das sind
ja.
Ja. Und das Ganze, ich sag mal, im Wohnzimmer von Bernd Hasler. Und wir haben dann irgendwann in der Nachbarschaft noch so einen kleinen Werkstattraum anmieten können. Und dann wurde halt am Abend wurden tatsächlich die Geräte da zusammengebaut und konfiguriert. Und das war alles noch von uns zweien realisiert. Also da gab es keinen, der da irgendwie das fertig gemacht hat. Oder es gab ja nicht mal die Möglichkeit, Computer zu bestellen. Jetzt irgendwie Internet gab es nicht. Also man musste dann tatsächlich erstmal mit einem PC-Händler, der im Zweifelsfall 50, 60 Kilometer weg war, mit dem musste man erstmal handelseinig werden, dass da also auch der Preis stimmt, dass das richtige Gehäuse ist. Das musste jetzt auch, sage ich mal, einen ordentlichen Kippschalter haben für die Blinden, fühlbar. Es musste, sage ich mal, die Möglichkeit haben, dass man einen Lautsprecher ordentlich mit einer Tintenbuchse verbinden konnte. Alles diese Sachen mussten berücksichtigt werden. Und dann haben wir einen PC-Hersteller gefunden, tatsächlich hier in Thüringen. Und zudem hatte ich vorher auch schon langjährige Kontakte, Firma Ancosoft. Und die haben dann für uns quasi Geräte vorproduziert. Im Wesentlichen waren das, sie haben spezielle Gehäuse für uns besorgt, / gebaut. Und ja, und spezielle Mainboards. Also das war dann tatsächlich, man hat Rechner damals noch zusammengebaut. Man hat einzelne Komponenten gekauft und hat die dann Prozessor draufgestückt, RAM-Bausteine draufgesteckt, Grafikkarten reingebaut und so weiter. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, gell? Wenn man das Ding im Mediamarkt einfach so in den Karton rausträgt.
Richtig. Und einer, der den Beo auch hatte, das war Sandro Thielemann, einer der ersten Kunden. Und den haben wir natürlich auch zu 30 Jahre Beta hier ans Podcast-Mikrofon bekommen.
Hallöchen in die Runde. Ich grüße alle.
Ja, schön, dass es geklappt hat. 30 Jahre Beta, da kommt man sich gleich irgendwie so alt vor. Da hat man irgendwie das Gefühl, ja, man wird 40. Also, zumindest habe ich das Gefühl.
Ja, also ich bin jetzt auch genau jetzt seit heute ungefähr, könnte man sagen, 29 Jahre bei Beta. Also nächstes Jahr wären es für mich 30 Jahre. Ja.
Und es ist ja genau der Grund, warum wir dich am Mikrofon haben. Du bist praktisch so ein Kunde der ersten Stunde. Und wenn ich da so durch deine Akte gucke, mal bei uns im CRM, also bei uns in der Kundendatenbank, da ist ja schon einiges sozusagen über in deine Hände gegangen in der Beta. Wie hat denn das damals alles angefangen?
Also kennengelernt habe ich damals den ersten BEO, also damals noch diesen Desktop-Rechner, war das ja damals noch, mit eingebauten Lautsprecher, habe ich kennengelernt durch einen ehemaligen Mitschüler von mir. Wir waren zusammen in der Klasse und die hatten, ich weiß gar nicht, wann die damals den gekriegt hat. Also es muss auch 95 gewesen sein. Jedenfalls habe ich den da kennengelernt. Und habe das dann mir auch mal so vorführen lassen, mir mal was vorlesen lassen. Damals war das noch das geschlossene Vorlesesystem mit OpenBook 2.1, glaube ich, war das dann. Ich hatte damals OpenBook 2.1.
Okay.
Und jedenfalls war das ein geschlossenes Vorlesesystem und das wollte ich dann auch unbedingt haben, weil mir das gefallen hat, so mit Bücher einscannen und Bücher lesen. Und das war halt natürlich eine Sache, damals, da war ja das Internet noch nicht so präsent und man hatte dann natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten, da was zu lesen. Auch mal andere Bücher, die man sonst in der Zentralbücherei nicht bekommen hatte. Also war ganz lustig. Ich habe mich dann durch das ganze Bücherregal von meiner Mutter da durchgewurschtelt. Jedenfalls wollte ich das System auch haben und habe dann mir Informationen geholt und habe dann sogar von der Schule Unterstützung bekommen. Und dann ging das dann alles über die Krankenkasse. Ja, und dann hatte ich irgendwann auch eins zu Hause stehen.
Ja. Sind wir doch mal ganz ehrlich, als wir unsere ersten Vorlesesysteme hatten, da waren wir doch irgendwie, war es doch völlig egal, was wir gelesen haben. Hauptsache es wurde irgendwas gelesen. Also es war tatsächlich so, ich kann mich noch daran erinnern, ich stelle mir immer wieder die Frage, wenn ich hier vorm Rechner sitze, was haben wir damals ohne Internet gemacht? Also jetzt stelle ich die Frage an dich, was hast denn du damals ohne Internet gemacht? Was ging mit diesem System, mit diesem BEO?
Also mein BEO war damals noch nicht offen. Ich konnte also mit dem damals nur lesen. Das kam erst 5 Jahre später. Da habe ich ja dann 2001 gewesen sein. Da habe ich dann die erste Breitzeile bekommen. Da konnte ich dann schon so Sachen machen mit MS-DOS und mit Word 6.0 und irgendwelche Geschichten da angestellt. Hast du da mal was geschrieben? Oder ich hatte damals dann diese Clio-Note-Preil, das war so die Zeile mit eingebautem Textspeicher, war ganz witzig für die Schule. Da hat man dann ein paar Aufzeichnungen dann reingemacht und dann von der Zeile auf dem Rechner und auf Diskette irgendwie abgelegt. Solche Sachen hat man dann gemacht. Da war ich nicht groß mit jetzt, man geht jetzt mal schnell auf Google und sucht da was, sondern man hat sich dann auch mal irgendwie durchs Lexikon gewurschtelt oder man hat dann eben, ja, keine Ahnung, also wenn man da was brauchte, dann hat man sich halt das Buch eingescannt und dann, das war dann durchgelesen.
Ich zitiere meinen Chef und Geschäftsführer der Beta, das war der heiße Scheiß von damals, der Clio-Notbrei. Ja, und der Rechner war trotzdem den ganzen Tag an. Das war trotzdem so. Also es hat sich nichts geändert.
Trotzdem an.
Also, ja, genau. Und die Strompreise wurden teurer. Also sind jetzt teurer geworden. Wie bist du dann sozusagen auf Sascha gekommen? Wann hast du Sascha das erste Mal kennengelernt und ist er irgendwie schon immer so gewesen, wie er jetzt ist? Also wie muss man sich das vorstellen? Der kam dann zu dir nach Hause, so ein junger Mann, ja, ist ja 30 Jahre her, ja. So ein junger Mann kam nach Hause und brachte dir das System.
Ja. Naja, im Prinzip hat er mir den halt vorgeführt. Das muss relativ, ich weiß nicht, ob das jetzt genau Ende 95 oder Anfang 96 war. Der kam zu mir, stellte den hin, ja, und probiere mal, ne? Dann haben wir so sämtliche Sachen ausprobiert, haben mir alles so ein bisschen gezeigt und wir haben auch mal lustigerweise auch mal so verschiedene Bücher mal draufgelegt. Da haben wir uns auch mal den Spaß gemacht. Wir haben da mal ein Buch mit altdeutscher Schrift draufgelegt. Da kamen sehr lustige Sachen zustande. Aber ja, das war einfach irgendwie cool. Das war einfach total cool und da gesagt, ja, will ich haben.
Das war sozusagen dein Highlight, das Buch mit altdeutscher Schrift.
Ja.
Okay. Und was ist für dich?
Er konnte das nicht lesen.
Ach so, er konnte das nicht lesen. Okay. Na, aber jetzt kann er es wahrscheinlich.
Er hat ganz komische Sachen davor gelesen. Das war einfach nur, wir wollten einfach mal wissen, was passiert, weil diese Erkennung konnte das nicht.
Das war aber auch psychologisch, weil er hat dir dann mit Sounds das Ding schmackhaft gemacht, weil wir waren alle beide, man muss dazu sagen, wir beide kennen uns aus der Schule. Wir waren beide relativ soundgeil und haben dann quasi das gut gefunden. Genau.
Ja, naja, klar, das war halt einfach cool, weil ich meine, das hatte schon was. Man war ja schon irgendwie, man hatte die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu erfahren, was vielleicht auch was mehr zu lernen und ja, und ich meine, so einen Rechner zu haben, das war schon irgendwie damals schon cool. Ja,
war schon cool. Man war schon der Coole in der Schule. Ja, wir hatten einen Rechner.
Ja, mit so einem Mensch, Sprachausgabe, und das war ja wunderbar. Ne? Also,
Jetzt vergleichen wir mal, ne? Den Beo von damals mit Beta von heute. Was hat dich dazu angehalten und angetrieben, an der Beta festzuhalten und zu sagen, Mensch, ich verbringe da mein halbes Leben mit der Hilfsmittelfirma und will eigentlich keine andere haben?
Was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt, das ist halt, dass das alles sehr individuell ist. Also du kannst halt sagen, du, ich möchte halt den und den Rechner, ich möchte die und die Komponenten. Also das ist eigentlich sehr schön, dass man da nicht so vorgeschrieben kriegt, den kriegst du jetzt zum Schluss. Also es ist wirklich schön, dass das halt wirklich, dass du sagen kannst, ich möchte halt jetzt zum Beispiel für meine Arbeit habe ich mir einen kleinen Rechner gewünscht. Naja, und dann hat er mir so einen kleinen Mini-Desktop-PC von HP hingestellt. Und das war eigentlich immer sehr schön. Also man, das ist halt das Schöne, dass man hier halt dann keine vorgeschriebenen Systeme kriegt, sondern du kannst ja wirklich sagen, der Rechner soll so und so aussehen und soll das und das haben. Das hat mir schon immer gefallen. Und deswegen bin ich jetzt auch schon immer da geblieben.
Und bleibst hoffentlich auch.
Ja, und das geht doch mal alles. Und ja, ich werde schon bleiben. Also, das geht halt alles so unkompliziert. Ne? Ich rufe an und sage, ja, ich brauche ein neues Update von Jaws, wann kriege ich es, alles gut, ja, nächste Woche hast du es so ungefähr. So fühlt sich das halt an. Ne? Das geht relativ unkompliziert und so ohne Schwierigkeiten, muss ich sagen.
Ja, man ist halt keine Nummer, sondern noch Kunde, ja, ohne dass ich das jetzt als Werbung verkaufen möchte. So, zum Schluss noch ein paar Grußworte an die Beta. Hast du noch so ein bisschen was? Was wünschst du der Beta?
Ja, ich wünsche auf jeden Fall alles Gute und schön, dass es so geklappt hat. Ich meine, es ist ja wirklich nicht einfach, so auf dem Markt da drauf zu bleiben. Also ich hoffe, das geht so weiter und ich würde mich freuen, dass wir noch ein wenig noch zusammenbleiben können.
Wir werden es versuchen. Danke, Sandro, für deine Zeit. Ja, der Sandro, ne? Einer der ersten Kunden. Das ist... Ich weiß nicht, kannst du dich noch an die erste Begegnung mit Sandro erinnern oder wäre das jetzt zu hoch gegriffen?
Ja, tatsächlich. War ja noch in der Schule.
Ja.
Hat bei seinen Eltern gewohnt.
Ja, bei seiner Mutter, glaube ich. Also in so einem kleinen Ort hat er gewohnt, genau.
Die ersten Jahre waren tatsächlich bei Kundenbesuchen immer sehr geprägt von einer sehr freundlichen, sehr freundschaftlichen, fast familiären Umgangsform. Also man ist da wirklich, sage ich mal, hingekommen als jemand, der da jetzt dazugehört. Dann wurde im Vorfeld gefragt, was möchten zum Mittag haben und was isst du denn zum Kaffee, was möchtest du für Kuchen, isst du den Kuchen? Also das wurde wie so ein kleines Familienfest um dieses Gerät herum auch zelebriert. Und man hat sich ja auch schon damals, das war auch so ein bisschen unserer Intention geschuldet, dass wir jetzt nicht nur ein Gerät von A nach B transportieren wollten, sondern wir wollten sicherstellen, dass derjenige damit auch wirklich bis ins Detail zurechtkommt und die Funktion nutzen kann. Also ja, das vorrangige Ziel der Firma Beta war es immer, die Menschen zu befähigen, ihre Hilfsmittel oder im Arbeitsprozess ihre Arbeitsmittel bedienen zu können.
Kann ich mich übrigens immer noch daran erinnern, du warst auch mal bei mir im Wohnzimmer gesessen, bei meinen Eltern und hast den BO1 vorgestellt. Und das war tatsächlich, da waren alle da und da wurde, da, es gab irgendwas mit Sauerkraut, kann ich mich noch erinnern, Bratwurst oder so. Und
ja, Bratwurst, Sauerkraut und Kartoffeln.
Es waren alle da und Es wurde zugehört, wie dieses Gerät funktioniert, und alle haben so diesen Computer angeguckt, ja, und der kann dem Blinden jetzt was vorlesen. Es war tatsächlich eine Innovation. Und wenn es gegangen wäre, wäre auch noch die Nachbarschaft da gewesen. Keine Ahnung. Also das war ja auch noch...
Definitiv.
Ja,
definitiv.
Das war ein Highlight.
Und, absolut. Ne, das war die Zukunft ist da. Ne? So ein Moment.
Jetzt geht's los. Jetzt sind wir wer? Die ganz Großen.
Definitiv.
Und
also das war eine tolle Zeit, und in dieser Zeit und in diesen Begegnungen, möchte ich mal sagen, mit Menschen, da steckt natürlich auch eine Menge, ich sag mal, Lohn, Anerkennung, Befriedigung. Zumindest für mich, ich habe da mal ganz viel Kraft auch rausgezogen. Auch gerade, wenn es in den Anfangsjahren wirtschaftlich natürlich nur sehr langsam nach oben ging, ne? Weil wir mussten uns ja quasi auch erst den Namen erarbeiten. Wir mussten ganz viele Ausstellungen besuchen, und dann waren natürlich auch die Großen immer da, und die wurden natürlich, weil man sie kannte, eben bei allen Arbeitsplatzausstattungen waren die sozusagen immer die Ersten, die da genommen wurden und so. Also das waren schwere Jahre, aber es waren auch glückliche Jahre. Also da war sehr viel Spaß und Freude und sehr viel schöne Momente dabei. Und dadurch habe ich mir, glaube ich, auch einen Teil dieses Idealismus, den ich schon immer hatte in diesem Bereich, beibehalten. Der wird immer wieder auf Probe gestellt. Gerade in den letzten Jahren, wo doch, sage ich mal, das Thema der, sage ich mal, Effizienz und also Kosteneffizienz vor allem, und man darf sich jetzt nicht mehr zu lange um denjenigen kümmern, weil muss ja nur das Gerät hin, und dann müssen den Rest selber machen und so weiter. Also diese Veränderung der Einstellung, insbesondere der Kostenträger zur Hilfsmittelversorgung, die macht mir schon zu schaffen. Aber ich denke da auch gerne an die damalige Zeit zurück. Also
war das eine sehr
schöne und lohnenswerte und sehr kraftspendende Zeit.
Waren diese Jahre nicht irgendwie die Jahre, die die DNA der Beta so ein bisschen geprägt haben?
Absolut, vollkommen richtig. Also das hat ja auch unmittelbar bestätigt, dass wir auf einem richtigen Weg sind. Man hätte jetzt natürlich sagen können, naja, der Weg ist richtig, aber auf halbem Weg geht's Geld alle.
Ja gut, das weiß ja keiner.
Weil natürlich nach wie vor das Thema Dienstleistung in Deutschland ein schwieriges Thema ist. Ja? Mhm. Also selten sind Kostenträger und leider auch konkret Betroffene bereit, Dienstleistungen in Klammern angemessen zu bezahlen oder überhaupt zu bezahlen. Und damit ist das natürlich immer ein schwerer Weg. Ja, also hätten wir einen Postversand, sage ich mal, mit den entsprechenden Kostenstrukturen, also alles billig und aus China besorgt und möglichst nicht unverpackt, sondern direkt raus, hätten wir sicherlich wirtschaftlich wesentlich erfolgreicher die letzten 20 Jahre arbeiten können. Wahrscheinlich wären die Kunden nicht so zufrieden. Die Frage ist immer, für wen ist man tätig? Und die überwiegende Anzahl der Hilfsmittelanbieter sagt, unsere Kunden sind die Kostenträger. Dagegen haben wir uns immer gewehrt. Wir haben immer gesagt, unsere Kundschaft ist der Endverbraucher, also derjenige, der vor dem Gerät sitzt.
Ich glaube, über diese Sache kann man einen eigenen Podcast machen. Das ist tatsächlich
absolut
ein Teufelskreis.
Absolut. Ja. Natürlich ist es so, dass man üblicherweise das Geld vom Kostenträger kriegt. Also dieses Dreiecksspannungsverhältnis ist ja immer da. Aber ich will von diesem Anspruch nicht weggehen. Das verbietet sich für mich. Und ich sehe aber auch, dass durchaus in unserem Markt Firmen großen Erfolg haben, die eben anders agieren.
Womit wir wieder beim Thema DNA der Beta wären. Ich werf dir jetzt mal eine Zahl einfach hin und frage dich, woran erinnerst du dich? 1998.
1998.
Soll ich weitermachen?
Ja, bitte.
Das war, glaube ich, euer Durchbruch, und zwar mit der Tolstorff Signalprozesstechnik.
Betacolor.
Richtig.
Betacolor. Betacolor, genau, genau. Ich habe, es kam jetzt so, während du begonnen hast, weiter zu erzählen. Richtig. Es war, obwohl wir sehr früh für uns ausgeschlossen haben, eigene Produkte zu kreieren im Sinne einer Produktionsfirma. Also so nach dem Motto, wir bauen jetzt das 7. Bildschirmlesegerät für diesen überschaubaren Markt oder die 12. Braillezeile vom Typ her. Haben wir eigentlich immer nach einem Produkt gesucht, was uns transportiert, was mit der Firma Beta identifiziert wird, was die Firma Beta, sage ich mal, repräsentiert. Und der dritte Gesellschafter in der Firma war von jeher der Firma der Falco Tolstorff. Das ist ein Softwareentwickler, Soft- und Hardwareentwickler aus dem süddeutschen Bereich an der schweizerischen Grenze. Lebt der, ist mittlerweile auch in einem etwas betagteren Alter, aber immer noch sehr aktiv und fit. Und der hatte schon immer die Idee, weil er selber auch betroffen ist, RP betroffen, das Thema Farberkennung für sich irgendwie zu lösen. Hatte da auch schon ein bisschen rumgespielt. Und dann haben wir, insbesondere der Bernd hat sich da extrem eingesetzt, haben wir gemeinsam mit ihm, er hatte im Prinzip die Schaltung und die Logik dahinter, Software gebaut. Der Bernd hat seine Stimme gegeben für die Ansage der Farben, haben wir, ich glaube, für einige Jahre das beste Farberkennungsgerät auf dem Markt erschaffen können. Und das war ein überwältigender Erfolg.
Also ihr wart auch zertifiziert dafür. Ihr habt da richtig...
Richtig. Da musste man tatsächlich die ganzen Zulassungen und das musste man natürlich wieder mordsbürokratischer Aufwand und tausende TÜV-Sachen und also das war alles ziemlich viel Stolpersteine wieder auf dem Weg, aber es hat dann relativ schnell Einzug auch ins Hilfsmittelverzeichnis gefunden und von da an war das eigentlich ein Selbstläufer, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben teilweise 5, 6 Geräte pro Tag verschicken können. Ja, das war also echt, also verkauft. Das war schon echt irre. Und viele dieser Geräte sind heute noch im Einsatz. Also ja, 20 Jahre später.
Auch beim Sandro ist das Ding, das geht heute. Er müsste mal seinen Akku wieder laden, hat er gesagt, aber es ist heute
noch. Das ist irre.
Danach muss man ja sagen, gab es dann irgendwelche Querelen, ihr konntet dann irgendwelche Bestimmungen nicht einhalten und dann musste das leider eingestampft werden.
Genau, es gab dann, ich glaube, Anfang der Nullerjahre gab es seitens der EU ein paar Bestimmungen, die bestimmte Stoffe in Halbleitern nicht mehr erlaubt haben. Also ich sage jetzt mal, kein Nickel mehr drin oder irgendwie nur bestimmte Grenzwerte bei Quecksilber und anderen Dingen. Und das hätte dann dazu geführt, dass man dieses Gerät im Prinzip allein aufgrund dieser neuen Vorgaben komplett redesignen hätte müssen mit anderen Schaltkreisen, mit anderen Prozessoren drin, die jetzt nicht unbedingt teurer gewesen wären, aber dieser Aufwand, das nochmal komplett zu entwickeln, war dann von uns zu hoch betrachtet worden und wir haben an der Stelle dann gesagt, okay, dann läuft es eben aus, haben dann eben die Restbestände noch verkauft, das war also auch noch statthaft und haben immer so ein bisschen drehendes Auge gehabt, wenn wir auf das Betacolor geschaut haben. Aber es gab dann ja natürlich auch, ich sage mal, Nachahmerprodukte oder Produkte, die sich daran orientiert haben, die dann natürlich auch aus Dingen, die vielleicht das Betacolor noch nicht so gut konnte, neue Stoßrichtungen der Funktionen gemacht haben. Also es gab einfach auch eine Menge Alternativprodukte und man merkte auch, dass so sukzessive die Zahlen ein bisschen nach unten gingen und dann haben wir einfach gesagt, okay, das reamortisiert sich nicht. Also wir hätten da locker nochmal 200.000 Euro reinvestieren müssen und das wäre mit den verkauften Stückzahlen vielleicht, wenn alles gut läuft, refinanzierbar gewesen, aber da wäre kein Gewinn übrig geblieben. Also dann braucht man es auch nicht machen.
Ja.
Also aber das man war könnte, am Ende so die Entscheidung.
Man könnte aber zum guten Abschluss sagen, ja, wart der Richtungsgeber für die Farberkennungsgeräte, die es vielleicht heute gibt, in der Form. So ein bisschen.
Also auf jeden Fall ein Impulsgeber.
Genau, ja, nehmen wir es einfach mal, genau. Lassen wir es einfach mal so stehen.
Genau, für diese Geräte, was Funktionsumfang betrifft, was auch das Thema betrifft, wie zum Beispiel, wir konnten ja als eines der ersten Geräte Strukturen erkennen. Also eben nicht nur blau, grün, gelb und so weiter, sondern Strukturen, Mischfarben. Und das ist mittlerweile Standard natürlich in allen. Ne? Also
ja, gut.
Da kann man schon ein bisschen stolz
drauf. Jetzt haben wir 2025, also das. Der ein oder andere hätte sich dann vielleicht zur Ruhe gesetzt und hätte gesagt, ja gut, ich habe es versucht, ne? Krone richten weiter und jetzt kommt das Jahr 2001. Freedom Scientific. Das war dann auch nochmal so ein Thema, wo es dann hieß, okay, hopp oder top.
Ja, tatsächlich schwelte in den 90er Jahren, aber vor allem in den Nullerjahren so ein bisschen dieser Punkt, setzt sich diese grafische Benutzeroberfläche auch für Blinde tatsächlich durch. Da gab es tatsächlich anfangs unterschiedliche Aussagen und unterschiedliche Meinungen. Also man meinte vielleicht auch textbasierte Systeme wie DOS und so weiter werden in dieser Nische immer weiter Bestand haben. Das hat sich relativ schnell zerschlagen. Und dann war die große Herausforderung, wie kriegen wir jetzt grafische Benutzeroberflächen einigermaßen effizient und nutzbar übertragen in Sprache und Braille.
Ja.
Und da gab es verschiedene Ansätze. Da gab es aus Australien, Neuseeland gab es Firmen, es gab britische Firmen, es gab US-amerikanische, kanadische Firmen, die alle mit unterschiedlichen Ansätzen arbeiteten. Wir hatten uns damals in Zusammenarbeit mit der Firma Thiemann, Vorläufer von Optelec, ein Produkt benutzt, ich glaube ein kanadisches SWB. Slimware Window Bridge. Wir haben die Abkürzung eher benutzt, um zu sagen, schon wieder booten. Also es war ein Screenreader, wie man ihn heute, man würde sich ja gar nicht mehr getrauen, das als eine funktionierende Software zu bezeichnen. Also die Screenreader waren extrem instabil, sie waren extrem fehleranfällig. Man durfte da keine Einstellung was ändern am Rechner. Also das war eine Zeit, eine frustrierende Zeit. Und dann gab es tatsächlich aus den USA ein Produkt von so einer 2-3-Mann-Bude. Henter Joyce hießen die. Ted Henter war ein ehemaliger Rennfahrer, hat dort also auch ein bisschen Geld gemacht und ist durch einen Unfall erblindet. Und hat im Prinzip mit ein bisschen Geld, Startkapital, hat er sich eine Software entwickeln lassen, die eben insbesondere über Sprachausgabe, also Braille hatte dort erstmal keine Priorität, die also, ich sag mal, Windows 3.1, Windows 3.11 und so weiter zugänglich macht. Aber es kam immer noch von der DOS-Ebene. Gell? Also Screenreader für DOS gab es einige. Die waren alle mehr oder weniger gut oder schlecht. Und ja, und dieser von Henter Joyce, dieses Jaws war, ich wollte so sagen, in Europa und speziell in Deutschland immer so ein bisschen, na, so ein komisches Produkt, weil Braille ist nicht uns so, und das war irgendwie, ist hier auf den Markt gestoßen, der nur mit Sprache jetzt, der fand es nicht so toll. Ne? Und da hat sich es am Anfang ein bisschen schwer getan und dann haben sie aber erkannt, dann schon unter einer, der hat es dann verkauft, Ted Henter, an eine Firma Freedom Scientific, die auch begann, sage ich mal, von anderen Bereichen die Marktführer so zusammenzukaufen. Da war Plazy mit seinen Notetakern dabei. Da kam dann sehr viel später auch Vergrößerungssoftware dazu. Da kam Arkenstone mit OpenBook dazu, relativ zeitig. Also da, man hat so versucht, die blinden, sehbehinderten Produkte so ein bisschen unter dieser einen Marke da zusammen zu kaufen, zu übernehmen und daraus auch einen Mehrwert zu generieren. Und man hat dann sehr viel Zeit und Mühe investiert, um dort die Braille-Funktionalitäten einzubauen. Und das hat besser und schneller geklappt, als alle vermutet haben. Und ich habe mich damals sehr aktiv um eine Vertriebslizenz bei Freedom Scientific beworben. Das lief damals noch über eine Konstanzer Firma OmniPC. Seines Zeichen Tobias Winnes war dort die maßgebliche Person. Der ist jetzt seit Anfang dieses Jahres auch in Rente gegangen, Pension. Der war bis zum Schluss in diesem Bereich tätig, auch bei der Firma Freedom Scientific. Und ich sag mal, dieser Mann und diese Firma und vielleicht auch wir ein bisschen. Firma Papenmeier hat das aber natürlich auch vertrieben. Und Handytech damals noch, also heute Helptech, waren so die großen Vertreiber von JAWS. Ja. Und in dem Maße, wie JAWS sich auch international als der Screenreader, also das der Goldstandard herausgestellt hat, haben wir natürlich auch partizipieren können an dem Erfolg und haben natürlich auch, sage ich mal, die ein oder andere große deutsche Lieferantenfirma und so ein bisschen liegen lassen. Also da gab es ja dann Frank Audiodata und Baum, die mit eigenen Screenreadern versucht haben, da was zu bewegen. Das hat gut oder weniger gut funktioniert, was aus der Firma Baum geworden ist, wissen wir alle. Also da haben wir, glaube ich, frühzeitig auf ein sehr erfolgreiches Pferd gesetzt. Und darum herum haben wir dann auch Produkte der Firma Freedom Scientific angesiedelt, weil wir davon überzeugt waren, dass diese Produkte auch im Zusammenspiel mit der Software besonders optimal funktionieren, aber immer mit der Prämisse, dass wir für den Endkunden das System konfigurieren können, herstellerunabhängig, was er haben möchte. Also wenn er unbedingt eine Baum-Vario-Braillezeile haben wollte, dann haben wir ihm natürlich eine Baum-Vario-Braillezeile anbieten und liefern können und haben ihn dann aber, weil er vielleicht damals Virgo ihn nicht mochte, haben wir ihm halt JAWS zur Verfügung stellen können und haben immer einen ganz großen Wert auf eine intensive und nachhaltige Schulung Wert gelegt.
Da ist er wieder der Visionär. Das ist wieder so.
Da haben wir einfach erreichen wollen, dass die Dinge nicht in der Schublade verschwinden. Ja. Ich habe leider öfter in meinem Berufsleben Dinge gesehen, die eigentlich Kopfschütteln hervorrufen. Da haben also Leute in Behörden manchmal den Schrank aufgemacht und da lagen 3 oder 4 nagelneu verpackte Braillezeilen, 80er Braillezeilen. Aber wenn es darum ging, irgendwie mal einen Ordner in einer Windows-Dateistruktur zu eröffnen, waren sie vollkommen überfordert. Mhm. Ja, also Da wurde sicherlich auch Klischee bedient. Ja. In Deutschland kriegt man alles bezahlt, was angefasst werden kann. Dienstleistung bleibt man nicht anfassen, deswegen wird es nicht bezahlt. Also das ist tatsächlich die Entscheidung, mit Freedom Scientific da zusammenzuarbeiten. Das hat sich insgesamt sehr, sehr positiv ausgewirkt. Das war dann, sage ich mal, auch der Beginn für uns, dass wir sukzessive den Bereich Sehbehinderung ausgebaut haben, also diesen Bereich Low Vision. Ja. Das war vorher absolut reaktiv. Also wenn jetzt mal jemand angefragt hat, Bildschirmlesegerät, ja, dann konnten wir auch von Thiemann, Optelec, auch von Reinecker mal was anbieten und was liefern. Aber wir waren da nicht aktiv im Markt tätig. Und in dem Maße, wie Freedom Scientific dort auch eigene Produkte entwickelte und auf den deutschen Markt auch platzieren wollte, haben sie natürlich die bewährten Strukturen wenden wollen. Und da waren wir natürlich ein natürlicher Vertriebspartner. Und dadurch, dass wir auch mittlerweile bei Kostenträgern und bei Endkunden gut bekannt waren, war es natürlich für uns relativ leicht, mit dem Vorlauf der mittlerweile 10 Jahre hier auch ein neues Produkt in diesem neuen Bereich zu platzieren. Und es war sehr erfolgreich, auch Bildschirmlesegeräte und Lupen zu platzieren. Und in Deutschland, sage ich mal, sind wir, glaube ich, Nummer 3 zwischenzeitlich in diesem Bereich geworden, mit einer deutlichen Tendenz noch nach oben. Also das waren schon tolle Jahre, muss man ganz klar sagen.
Jetzt hattest du ja bis dato immer einen so ein bisschen an deiner Seite, du als mit deinem jugendlichen Leichtsinn und dann der Bernd Hasler mit der
Notwendigen. Ich bin ja älter geworden in der Zeit.
Ja, jetzt ja.
Man hat ja gelernt.
Stimmt. Und dann hat er aber 2004 gesagt, so, jetzt ist für mich Schluss. Ich gehe jetzt in Rente. Wie war das für dich? War das für dich so der Moment, wo du gedacht hast, Scheiße, jetzt habe ich ein Problem? Oder wie muss ich mir das vorstellen, dann alleine dazustehen als derjenige, der dann irgendwie das trotzdem weiterverfolgen will?
Also grundsätzlich fand ich es immer sehr gut, dass man in der Gesellschafterposition, also in denjenigen, die entscheiden, wohin läuft so eine Firma, immer einen Austausch hat. Also mit jemandem für und wider von bestimmten Entscheidungen absprechen kann. Ich bin nie jemand gewesen, der, ich sag mal, so autoritär irgendwelche Entscheidungen trifft und durchprügelt. Es gab allerdings also in den Jahren vor seinem Ausstieg, gab es auch immer mal wieder Konflikte, die so unter der Decke geblieben sind. Das heißt also, es war im Vorfeld seiner Entscheidung dann auch ein Punkt erreicht, wo klar war, da ist jetzt auch, ich will nicht sagen Generationskonflikt, aber da sind auch verschiedene Sichtweisen, wie sich Märkte entwickeln, welche Produkte man reinnehmen soll und so weiter, so ein bisschen aufeinander geprallt, sodass die Entscheidung sicherlich vom Bernd auch, sage ich mal, deswegen getroffen worden ist, um diese Sache da so ein bisschen zu befrieden. Das war sicherlich eine Motivation. Für mich war es damals eine schwierige Situation, weil ich ja gesundheitlich da schon etwas angeschlagen war. Ich hatte mich ja gerade von meinem ersten schweren Schlaganfall erholt. Und es hat natürlich bei mir die Frage aufgeworfen, schaffst du das überhaupt? Bist du überhaupt körperlich, gesundheitlich in der Lage, das hinzukriegen? Und da hat mich tatsächlich dieser jugendliche Leichtsinn nochmal gepackt. Ich habe gesagt, natürlich kriegst du das hin, bist du ja hier. Was kostet die Welt, gell?
Wir können ja alles.
Und das war rückwirkend betrachtet sicherlich ein Gang auf dem Drahtseil, muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite hat es möglicherweise auch dazu geführt, dass ich die Folgen dieser gesundheitlichen Beeinträchtigung vergleichsweise gut für mich kompensieren konnte. Objektiv gibt es da natürlich ganz klar Einschränkungen, aber ich konnte sie, glaube ich, so weit für mich, sage ich mal, beherrsche sie so weit, dass sie in meiner täglichen Situation keine überwiegende Rolle spielen.
Aber es hat auch für andere auch so ein bisschen
eine Art dazu beigetragen, glaube ich, dass ich einfach funktionieren musste.
Ja. Es hat aber auch für andere Art eine gewisse Vorbildfunktion. Ich meine, überleg mal, wenn da einer kommt, der hat auch eine sichtbare Einschränkung und dann stellst du den da so ein Hilfsmittel hin und dann wird der sich auch denken, ja komm, also der kriegt das auch hin. Also es hat ja auch irgendwie, weiß ich nicht, es hat...
Das könnte durchaus bei dem einen oder anderen so einen Effekt gehabt haben, war jetzt aber natürlich, ich habe jetzt nicht den Schlaganfall gekriegt, um dieses Argument ziehen zu können, aber tatsächlich, ich habe ja nun viele und ganz unterschiedliche Menschen kennenlernen dürfen und ich habe von Personen, die eine Herausforderung, Erblindung positiv angenommen haben im Sinne von, okay, ist jetzt so, jetzt muss ich trotzdem mein Leben weitermachen. Ich habe vielleicht noch Verantwortung für Kinder, für Frau und so weiter. Ich habe aber auch welche kennengelernt, die in ein tiefes Loch gefallen sind, die dort auch sage ich mal, über Jahre hinweg nicht wirklich gut rausgekommen sind. Ich habe welche kennengelernt, die sich komplett aufgegeben haben. Also da könnte man sicherlich nicht nur ein, sondern mehrere Bücher drüber schreiben. Und ich glaube, das ist so unterschiedlich, wie die Menschen sind. Und ich habe ja in meiner Jugend aktiv Leistungssport gemacht. Und ich glaube, aus dieser Zeit, die mich sehr geprägt hat, war ja dieser unbedingte, du lässt dich von der Niederlage nicht unterkriegen. Das hat, glaube ich, viel geholfen.
Jetzt muss ich aber mal noch tiefer graben, ja. So ein bisschen, weil wir haben gerade auch von deinem ersten Schlaganfall geredet, dann vom Ausstieg von Bernd Hasler, der aber, muss man jetzt einfach mal an dieser Stelle nochmal erwähnen, der keinesfalls irgendwie böse war, das hat irgendwie alles
seinen Grund gehabt.
Alles gut.
Nicht. Also wir haben bis zu seinem Tod vor 2 Jahren, haben wir ein gutes Verhältnis gehabt und er hat uns hier auch besucht und ja, mehrfach telefoniert im Jahr miteinander. Also das, ja, genau.
Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich glaube, es ist auch wichtig, so einen Punkt zu kriegen, weil ansonsten wird es Mist und dann kann man sich gar nicht mehr irgendwie in die Augen gucken und dann wird es irgendwie.
Definitiv.
Aber dieser gesundheitliche Rückschlag, ohne dass ich das jetzt werte oder ohne dass ich, der hatte ja auch für die Firma erstmal was total Negatives, aber auch was Positives, weil es hat ja auch ein bereinigender Prozess stattgefunden, weil es halt nicht anders ging, eine komplette Neuaufstellung.
Ja, also tatsächlich war es so, dass man in dieser Reorganisationsphase, also als klar war, der Bernd Hasler geht von Bord, ich übernehme das, bin aber noch nicht so ganz wiederhergestellt, hat man natürlich auch erkennen müssen, wer, sage ich mal, hundertprozentig hinter der Idee der Firma und loyal zur Firma steht und wer nicht. Und wir haben dann sehr radikal uns auch von Personen trennen müssen, von denen, ich sag mal, jetzt nicht wörtlich, aber so sinngemäß Einstellungen kamen wie, ach ja, der Alte liegt da zwar auf dem Sterbebett, aber solange das Gehalt kommt, gell, dann ist ja alles gut. Wir haben also in der Zeit auch richtig viel Geld verloren, ja, weil da eben sehr wenig Aktivität ging. Und es war ja am Ende, sage ich mal, locker 1,5, 2 Jahre, wo da so ein
so eine Firma dahin dümpelt, ja.
Stillstand war oder genau, wo einfach nur so ein reaktives Dasein geführt wurde. Und das ist natürlich in den Dimensionen, in denen wir uns bewegen, echt viel. Also da hätte man sicherlich auch, wenn man jetzt einen Unternehmensberater reingeholt hätte, hätte man sicherlich auch wahrscheinlich den Tipp gekriegt, also da machst du jetzt mal einen Haken.
Das wäre ganz schnell zu Ende gewesen, die ganze Nummer, glaube ich. Das,
genau.
Da ist ja Corona an Klacks gewesen. Ihr habt ja euch nicht nur von Personen getrennt, sondern auch Filialen geschlossen. Ne? Die viele wissen das wahrscheinlich gar nicht. Es gab in Hamburg zum Beispiel was, in Preetz, in Würzburg, glaube ich, auch noch. Ne?
Richtig, richtig.
Und das wurde dann radikal aufgeräumt und man ist irgendwann von Jena nach Erfurt gezogen. Was hatte
richtig.
Das für einen Grund?
Es war für uns, insbesondere was den Umzug nach Erfurt betraf, sage ich mal, ein Muss, weil wir hatten in Jena Räumlichkeiten einfach, die haben nicht mehr gepasst. Also wenn da Ware kam, dann haben wir alle auf Kisten gesessen und haben nicht mehr gewusst, wo das Zeug hinkam. Also durch das, ich sage mal, sukzessive Umsatzwachstum war natürlich einfach mehr Platzbedarf da, es sind mehr Leute rumgesprungen. Und das hat einfach nicht mehr gepasst. Und zur damaligen Zeit war Jena, ist heute ja immer noch, sage ich mal, so eine sehr vergleichsweise teure Stadt im Osten. Dazu kam, dass die Infrastruktur, was öffentliche Verkehrsmittel betrifft, in Jena eher mäßig ist. Das heißt, Leute kamen eigentlich nicht gut zu uns. Und dann haben wir gezielt in Erfurt nach Alternativen gesucht. Vorteil Landeshauptstadt. Vorteil, viele Behörden, die mit uns zusammenarbeiten, sind hier und haben dann eine wunderschöne Location gefunden, unmittelbar hinter dem Dom in Erfurt, sehr zentral gelegen, super erreichbar, viel Platz, Und da sind wir jetzt eben seit 2007, genau. Und das hat sich absolut bewährt und das war eine richtige Entscheidung. Da habe ich also auch keine Sekunde den Schritt bereut und hat am Anfang dazu geführt, dass ich persönlich natürlich so ein bisschen gependelt bin. Aber das habe ich niemals als Nachteil empfunden. Ne? Also das war.
Es gab da noch eine Sache bei dir oder in der Beta, die klingt ziemlich bürokratisch, aber ich finde, die ist richtungsweisend und ich glaube, weiß nicht, ob du dann auch selber dir dann mal in einer ruhigen Minute auf dem Sofa gesessen hast und gesagt hast, es hat sich alles gelohnt. Der Umzug, deine Erholung von deinen Schlaganfällen, das alles, wie es passiert ist. Die erste ISO-Zertifizierung klingt irgendwie total bescheuert, aber ich finde, das ist irgendwie noch so ein Ding, wo man sich sagt, okay, jetzt habe ich das auch noch. Es ist wie ein Musikproduzent, der eine goldene Schallplatte im Schrank hängen hat.
Also tatsächlich nahm in den Jahren, über die wir jetzt gerade reden, dieses ganze Thema der Begutachtung, Zertifizierung im Bereich der Kostenträger Krankenkassen immer stärker zu. Also das wurde immer stärker formalisiert, es mussten Verträge gemacht werden, das hat sich alles sehr lange hingezogen und in diesen Verträgen wurde überwiegend eine entsprechende Zertifizierung der Unternehmen durch sogenannte akkreditierte Zertifizierungsstellen verlangt und wir haben uns natürlich so ein bisschen die Frage gestellt, also bei uns kleiner Bude, was soll denn das? Ich meine, wenn das jetzt hier so ein Betrieb wie BASF oder so ist, gell? Also wo vielleicht auch potenziell gefährliche Dinge hergestellt werden, dann ist das ja irgendwie einsichtig, aber ist das jetzt nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Und auf jeden Fall haben wir uns darauf eingelassen und mit Mordsaufwand hier auch Prozesse umdesignt, vor allem ganz viel dokumentiert, viele elektronische Systeme zur Dokumentation, zur Nachverfolgung von Produkten und so weiter eingeführt. Das war alles Mordsaufwand, personell und auch infrastrukturmäßig. Das ist ja etwas, was der Endkunde überhaupt nicht wahrnimmt. Ja, also das passiert ja alles hinter dem Vorhang. Und als wir dann unsere erste Zertifizierung bestanden haben, da war wirklich so ein innerliches Aufatmen und das war jetzt,
das haben wir jetzt
viel Anstrengung und jetzt haben wir dieses Emblem oder dieses Siegel und interessanterweise hat seitdem kein Kostenträger danach aktiv gefragt.
Aber interessant ist es trotzdem, es macht dich so groß, ja, laut ISO-zertifiziert, dann ist man irgendwie dann 2,10 Meter oder so. Also das ist eigentlich nichts, aber man hat es dann trotzdem mitgenommen.
Ja. Also das ist natürlich, ist auch wieder ein kleiner Baustein, der zu diesem eingangs erwähnten, würde ich das dann in der jetzigen Zeit nochmal machen? Auch wieder so ein kleiner Baustein, der eben eher zu Richtung wahrscheinlich nicht Ausschlag geben würde, weil es ist halt jenseits der eigentlichen Tätigkeit, die trotz der langen Jahre immer noch riesig Spaß macht und die ich gerne mache. Es ist halt wirklich mittlerweile echt viel Bürokratie und viel Formalismus und Dokumentation und geworden, wo man sich dann natürlich auch immer mal wieder fragt, okay, jetzt hast du hier an so einer Lupe irgendwie 50 Euro verdient, dafür musst du es noch nach Wuppdehude schicken und vielleicht schickt der Kunde das nochmal zurück, weil irgendwie ein Akku falsch eingebaut ist oder von ihm falsch gewechselt wurde, ist der ganze Ertrag weg, also ganzer Ertrag, wir reden jetzt hier über 20 Euro oder so, die noch hängen bleiben. Und dafür musste dann aber noch jemanden bezahlen, der irgendwie 70 Formulare ausfüllt und da noch in verschiedene Plattformen hochlädt. Also man fragt sich an vielen Stellen schon über die Sinnhaftigkeit von manchen Regelungen. Aber es ist so, wie es ist. Das ist das System, was wir alle irgendwie gewählt haben.
Ja.
Und ja.
Wie siehst du denn die Beta heute? Und was könntest du dir vorstellen, was noch passiert? Also ich kann ja mal kurz so von mir sprechen. Ich bin ja selber Kunde gewesen und jetzt Mitarbeiter und muss ganz ehrlich sagen, dass wir hier sitzen und so ein Podcast machen, ist ja auch mit auf unserem Mist gewachsen. Es passieren ja irgendwie immer wie Dinge, die plant keiner. So, und die sind einfach dann da und dann passieren die einfach. Was kannst du dir vorstellen, was noch passiert oder wie siehst du die Beta jetzt aktuell und wo willst du noch hin?
Also, wir haben uns als Beta, glaube ich, in dem Markt als Teilnehmer gut etabliert. Wir sind bekannt und haben uns mit unserem Markenkern, also Dienstleistung am Endkunden, Priorität, Schulung, fit machen der Leute, Trainings, und zwar Hardware- und Herstellerunabhängig, Namen gemacht und sind da, glaube ich, auch Ansprechpartner Nummer 1 in diesem Bereich und können uns an dieser Stelle, glaube ich, müssen wir uns auch nicht zwischen großen Namen wie Pappenmeier oder Reinecke, Optelec oder so verstecken. Was ich im Moment so ein bisschen beobachte, ist natürlich, dass das Thema Hilfsmittel sich stark verändert. Insbesondere, wenn ich anschaue, dass die klassischen Systeme, also nehmen wir mal Vorlesegeräte, Bildschirmlesegeräte und so weiter, hin zu Alltagsprodukten sich wandeln. Also Vorlesegeräte werden Software auf einem Smartphone beispielsweise, was aus Nutzersicht also eine vollkommen begrüßenswerte Geschichte ist. Und interessant wird werden, wie der deutsche Versicherte darauf mittelfristig damit umgeht, weil mit diesem Wechsel und diesem sehr innovativen Transfer Richtung einer integrativen Elektroniklösung ja auch eine Menge Verantwortung wieder dorthin kehrt, wo sie eigentlich die ganze Zeit hingehört, nämlich zu dem Endkunden. Ja. Wie er damit umgeht. Und Verantwortung meine ich jetzt nicht nur, er muss sich kümmern, sondern er muss auch was bezahlen.
Ja.
Und das wird eine spannende Zeit werden jetzt. Also da erwarte ich tatsächlich ernste Auseinandersetzungen mit allen der drei Beteiligten in diesem Triumvirat, sage ich mal. Auf der Produktseite bin ich super gespannt, was das Thema KI für die Betroffenen bringen wird. Es fehlt im Moment aus meiner Sicht da noch so die Killer-Anwendung.
Der heiße Draht.
Sind so verschiedene Sachen da. Das eine Ding kann Handschrifterkennung, das andere kann Bilder gut beschreiben. Und, ja, ist alles irgendwie toll, aber es fehlt eben noch so die Anwendung, das Produkt, wo man sagen kann, okay, jetzt haben wir hier etwas, was diese ganzen individuellen Einzelprobleme so ein bisschen bündelt und zur Zufriedenheit einfach bedienbar lösen kann.
Wäre das vielleicht also ein Ansatz für dich?
Da erwarte ich mir eigentlich noch so ein bisschen Innovation und gedankliche Kreativität. Ansonsten wird sich der Hilfsmittelmarkt, glaube ich, nochmal sehr verändern. Und jetzt ist vielleicht so ein bisschen Wunschdenken dabei, aber am Ende des Tages ist vielleicht die Sache, alle kaufen bei Amazon ihr Zeugs ein und gehen zu Beta zur Schulung.
Das war eigentlich ein gutes Schlusswort. Ich wollte eigentlich noch fragen, vielleicht kommt ja bei dir irgendwann mal nochmal der jugendliche Leichtsinn durch und wir entwickeln dieses Produkt, was mit KI alles kann und so.
Also definitiv. Wie gesagt, man braucht ja erstmal die zündende Idee dafür. Ich bin da ja auch schon Tag und Nacht am Überlegen. was da kommen muss. Also man darf ja nicht vergessen, ich meine, wir sind jetzt bei der Version 1.0 von der KI. Ne? Also wahrscheinlich schon Ende diesen Jahres werden wir Funktionen von KI sehen, die im Moment noch gar nicht so richtig vorstellbar sind. Ja? Und im nächsten halben Jahr sind es noch mehr Funktionen. Also das ist so dynamisch, dass ich mir da eigentlich keine Sorgen mache, dass da demnächst die guten Ideen nur so sprudeln werden. Und dann wird's eben darauf ankommen, wer ist in der Lage, die Ideen wirklich in Produktideen, in Software oder Hardware oder was auch immer umzusetzen und so umzusetzen, dass intuitiv benutzbar sind oder mit einer Dienstleistung zu verknüpfen, dass die Leute also damit befähigt werden, es umzusetzen.
Jetzt haben wir ja schon eine relativ große Reichweite. Und wenn du jetzt einmal hier sitzt, was möchtest du den Kunden einfach mal so mitgeben nach 30 Jahren als Schlusswort?
Ja, also auf jeden Fall erstmal ganz herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit in den letzten 30 Jahren. Das waren tolle Zeiten. Wir hatten viel Spaß. Wir haben auch sicherlich die ein oder andere Situation mal ausfechten müssen. Wir wissen, dass wir nicht alle zufriedenstellen konnten. Wir haben es aber immer versucht und wir waren, denke ich, immer offen für Gespräche miteinander und haben immer versucht, eine optimale Lösung zu finden. Wir werden weiterhin zur Verfügung stehen. Wir sehen uns als Dienstleister. Wir möchten die Welt einfach dahingehend ein bisschen besser machen, als dass wir die Anwender befähigen, mit der Technologie umzugehen, die es gibt. Und wenn ich mir anschaue, dass an dieser elektronischen Technologie demnächst keiner mehr vorbeikommen wird, und zwar unabhängig, ob sehbehindert oder nicht, wird es notwendig sein, dass ich mit Smartphones und Computertechnik umgehen kann, um mir zum Beispiel einen Arzttermin zu besorgen, um einkaufen zu können, um Geld überhaupt noch zu kriegen. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Fokussierung auf diese Technologie eigentlich immer richtig gewesen. Und ich würde jedem ans Herz legen, sich frühzeitig und intensiv mit diesen Technologien auseinanderzusetzen, weil sie werden, ich sage mal, sowas wie das ABC oder das Einmaleins der nächsten Jahre werden. Ja? Wer das nicht kann, wird einfach eine Menge Probleme in den nächsten Jahrzehnten bekommen, weil er eben am gesellschaftlichen Leben nicht mehr so teilnehmen kann, wie er das wahrscheinlich gerne möchte. Und weil aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung natürlich die Kompetenzen, die man aufbauen muss, immer wieder und bei immer neuen Situationen gefordert sein werden.
Finde ich ein gutes Schlusswort.
Ran an die Tastatur.
Genau, ran an die Tastatur.
Genau.
Und ich bedanke mich für die Zeit, die du dir genommen hast, um das alles mal so ein bisschen aufzuklären. Ich glaube, der ein oder andere, der das jetzt hört, der wird jetzt gerade wahrscheinlich auf dem Sofa sitzen und denken, ah, hier hat der Sascha auch mal gegessen und dort die ein oder andere Tasse Kaffee getrunken und vielleicht kommt genau. Er ja bald mal wieder und vielleicht gibt das jetzt auch einen Anreiz, wenn man mal so darüber nachdenkt, um diese alten Zeiten wieder aufleben zu lassen, sich einfach zu melden, zu fragen nach dem Update und dann sind wir auch wieder da, wie früher.
Und sehr schön. Sehr
schulen schön. Dann. Dankeschön, Sascha, für deine Zeit.
Ja, vielen, vielen Dank. Es war mir eine Ehre.